Dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Rettig und herzlich willkommen hier wieder bei Radio Depressione. Und ich habe Zeit bedingt gleich jemand am Telefon, einen guten alten Bekannten, den Sebastian Engelmann vom New Healing. Herzlich willkommen!
Ja, vielen Dank. Hallo Thomas.
Hi, mein Lieber. Ja, Mensch, ein Jahr ist wieder fast vorbei. New Healing steht an. Dies Jahr, glaube ich, eine große Feier, 10 Jahre, oder wie habt ihr euch jetzt geeinigt?
Ja, genau. Das ist jetzt das 10. New Healing. Also theoretisch wäre es das 11., aber wir konnten ja 2020 Corona-bedingt jetzt keine Veranstaltung machen.
Ja.
Die haben wir jetzt mal nicht mitgezählt.
Ja.
So dass wir dieses Jahr unser 10-jähriges feiern, also auch wenn es sozusagen, also ja,
ja,
die 11. Veranstaltung ist, aber man fängt ja auch, das ist ein bisschen nicht wie beim Geburtstag, ne?
Ja.
Da fängt man ja bei 0 an.
Ja.
Und dann ist man halt sozusagen ein Jahr und dann ist man halt 1. Und so bei Festivals ist es ja gerade so ein bisschen anders. Da fängt man ja sozusagen bei 1 an.
Mhm.
Und blendet sozusagen das Jahr Arbeit davor so ein Stück weit aus. Genau so, dass wir jetzt tatsächlich das 10. Jahr, wenn man so will, voll machen. Aber es ist eben schon die 11. Veranstaltung.
Ja, kann ich dich beruhigen, Sebastian? Also egal, mit wem ich telefoniere, die wissen immer alle nicht so richtig und ich sage, dann einigen wir uns auf irgendwas und wir einigen uns jetzt aufs 10. stattfindende Festival.
Ja, genau.
War schön gesagt, ne? Ja, also ja, manchmal.
Also wir treffen uns zum 10. Mal in der freien Natur, da
in Breddel.
Am Breddöler Stausee, genau. Jetzt habe ich tatsächlich den Seenamen gesucht in meinem Kopf. Genau,
ja.
Breddöler Stausee. Und dass wir uns dort versammeln, ist jetzt genau das 10. Mal.
Ja.
Und das feiern wir, das zelebrieren wir.
Schön.
Da haben wir uns ganz viele Spezialitäten einfallen lassen. Aber in erster Linie bleibt es natürlich dabei, dass wir einfach einen Urlaub vom Alltag sind und bleiben. Dass es viele Möglichkeiten sozusagen der inneren Ruhe auch gibt und des Austauschs und einfach des Abschaltens und sozusagen mal der Hektik des Alltags, nicht so wie im klassischen Sinne, wie er es im Urlaub immer gesagt hat, sondern tatsächlich zu entfliehen, mal ohne Empfang einfach im Wald zu sein mit netten Menschen.
Hm. Ich habe letztens einen guten Freund getroffen, der sagte, weißt du Thomas, jetzt waren wir gerade auf der AIDA, sagte, mach ich nicht nochmal, ich habe es ausprobiert, sagte, aber wir sind Camper, sagte, das Schöne ist, wenn ich meinen Campinganhänger hinten anhänge, dann mache ich das Handy aus und nach 14 Tagen oder 3 Wochen, je nachdem wie lange wir weg sind, mache ich es wieder an. Sagte, das ist für mich Erholung. Und hier kriegt man ja nochmal bei euch die Unterstützung, dass da ja wirklich ein sehr, sehr schlechter Empfang ist, bis gar keiner, und das ist auch gut so.
Ja, absolut, genau. Also wir haben das ja tatsächlich, also weil wir jetzt ein bisschen über die 10-jährige Geschichte auch ja vielleicht noch was uns austauschen.
Ja.
Hatten wir das auch immer mal wieder sozusagen in irgendwelchen Rückmeldungen oder Kritiken oder ähnliches. Wenn die Healing mal nicht so gut abschneidet in irgendeiner Bewertung, dass es ja ganz schlimm sei, weil es eben keinen Empfang gäbe, kein verfügbares WLAN oder. Das sind ja alles Themen, die grundsätzlich lösbar sind, die bei uns ja aber tatsächlich absichtlich so sind, weil genau darum geht es halt, einfach mal ein Stück weit abschalten zu können und eben nicht die ganze Zeit präsent zu sein und sich vor allen Dingen auch nicht permanent eben von irgendwelchen leicht verfügbaren, schnellen Medien auch ablenken zu lassen. Genau, ich kann mich da halt dran erinnern, dass wir mal irgendwann die Rückmeldung bekommen haben, dass es für Kinder nichts ist, es ist voll langweilig, die haben da keinen Empfang.
Das ist der Hammer.
Und ich dachte mir so, hey, also ein geileres Kompliment für einen Stern können wir eigentlich nicht kriegen.
Ja, ja. Also ich war ja letztens in Berlin, da hatte mich so ein DJ zum Geburtstag eingeladen und sitzt da so in der S-Bahn. Und auf einmal kommt da so eine Familie mit 3 kleinen Kindern, glaube syrischer Herkunft, und 2 Jungs, 2 Mädels, im Alter von 2,5 bis 4 vielleicht. Und die zwei Jungs waren sehr nett und das Mädchen hatten sie hingesetzt. Und als sie die hingesetzt haben, fing die an mit Schreien. Der Vater ganz nervös neben mir, hektisch sein Handy gesucht, da irgendwas angemacht. Gibt ihr das Handy rüber, Funkstille. Die hat auf das Ding gestarrt, wo ich einfach dachte, krass. Es ist echt krass, ne?
Das ist wirklich heftig. Also wir hatten das mal irgendwie, als wir mit den Kids im Urlaub waren irgendwie und die haben da quasi mit Händen und Füßen, wenn man so will, ihre Mahlzeit verdrückt. Mhm. Und die sind da halt schon so ein bisschen, da hast du ja schon den einen oder anderen Blick so ein bisschen geerntet. Also das war jetzt auch nicht ganz so dramatisch, wie es vielleicht im ersten Moment klingt. Aber am Nachbartisch, das war wirklich krass, das ist auch so eine Familie rein. Also die haben sich wirklich hingesetzt und dann das Telefon sozusagen mit irgendeinem Comic oder was, irgendeinem Trickfilm da auf dem Tisch. Und dann saßen die da halt, haben halt bestellt und haben halt gemacht. Und wenn dieses Kind hat dann immer mal zu unseren Kids irgendwie rübergeguckt. Und da haben die wirklich, also so diesen Kopf einfach genommen, so rechts und links, an der Stirn, so an der Seite des Kopfes und wieder zurück vor den Bildschirm gedreht.
Oh nein.
Und ich habe wirklich, also auch Lela, wir haben uns so angeguckt und haben uns so gedacht, boah, Alter, das ist eigentlich nicht gut, glaube ich.
Nee. Nee.
Also, ich meine, steht mir am Ende auch nicht zu, ne? Müssen sowieso alle ja ein Stück weit selber wissen, ja, was sie tun, aber meine persönliche Haltung ist dazu einfach, boah, nee, lass mal. Und deswegen, also kein Empfang auf der Healing, finde ich nach wie vor gut.
Also ich finde das auch gut und ich meine, wenn wir gerade schon bei Kindern sind, wenn wir schon bei den Schutzbefohlenen anfangen, wie ich das immer so schön sage, weil wir haben ja, glaube ich, auch eine Verantwortung, den Kindern gegenüber denen was fürs Leben mitzugeben und das ist, glaube ich, nicht unbedingt so den ganzen Tag Multimedia. Ihr habt ja da auch so wunderschöne Kinderspace, ja? Ich meine, da kann man da auch wieder seine Kinder in liebevolle Hände geben, kann selbst so Sachen für sich machen und die Kinder werden da wunderschön betreut oder wundervoll, liebevoll, also.
Genau, ne, genau, also für so einzelne Workshops oder so Vorträge, genau, geht das tatsächlich ganz gut. Es hat sich jetzt auch tatsächlich nochmal insgesamt, auch da muss man sagen, in den 10 Jahren einiges verändert, ne? Also es war halt mal so ein Kids-Base, relativ viel Angebote sozusagen des Bastelns und dann auch irgendwie Unterhaltung oder der Beschäftigung, sage ich mal. Und ja, das Team wurde irgendwie auch immer größer. Der Kidspace ist jetzt dieses Jahr das erste Mal umgezogen.
Oh.
Und also geht einfach noch mal mehr in die Mitte rein für das ganze Family Camp.
Okay.
Und ist jetzt so das Family Village, auch mit so einer, ja, mit so einer Gemeinschaftsküche und Ähnlichem. Einfach so, dass mehr Beteiligung stattfindet und dass eben auch gerade was so die Betreuung für den Kids oder so, dass man sich auch einfach mit anderen Eltern mal abstimmt, wann die einen losziehen und wann die anderen losziehen und dass die Kids da einfach ein Stück weit miteinander zusammen sind oder so.
Ja, schön.
Und da haben Mahe und Angie also wirklich, also über die Jahre jetzt schon, an dem Konzept immer weiter gefeilt und also gerade im Vergleich zum ersten Mal auch einfach mal Dinge rausgenommen, die einfach zu viel waren, zu überladen einfach. Ne, dass die Kids eben auch wirklich mal Zeit für sich haben. Und dann haben wir irgendwann nochmal so eine Bushaltestelle sozusagen für Teenies eingeführt, wo die sich so mal ein bisschen zurückziehen können, um in ihrer Pubertät auch einfach mal von den Eltern ein bisschen weg zu sein und so.
Ja.
Trotzdem in so einem geschützten Rahmen.
Schön.
Und genau, das ist deswegen auch schön, dass du das ansprichst, weil das eine der großen Veränderungen sein wird im Vergleich zu den Vorjahren, dass einfach dieser Kidspace jetzt sozusagen umzieht, so mitten rein in das Family Camp und auch einfach nicht mehr so hinter diesen Hecken so ein bisschen abseits und nicht versteckt, aber dann doch irgendwie
geschützt, so
im Sichtfeld, sondern einfach, dass da auch nochmal mehr Wahrnehmung dafür da ist, was da passiert und auch mit noch mehr Fokus eben auch auf die Eltern und deren Probleme beziehungsweise Herausforderungen, sage ich mal. Mhm. Genau. Ja, da freue ich mich sehr. Wir haben das neulich gepostet, irgendwie so das Programm, was die sich da überlegt haben. Und ich war wirklich hoch erfreut, wie viele Gedanken sie sich da gemacht haben und was dabei jetzt rausgekommen ist. Und auch so die Größenordnung der Beteiligten da und der Akteure. Das ist wirklich eine tolle Sache.
Ja, das ist ja auch schön. Das Leben ist ja auch Weiterentwicklung, ja, und auf so einem Festival. Ich finde ja schön, wenn man da so Menschen hat, die einfach sagen, Mensch, du, das, da gucken wir mal drüber. So, ne? Das finde ich, ist mir lieber als jemand, der sagt, das haben wir schon immer so gemacht. Ne? Also ich finde das schon, also ich fand das da hinten auch gut, also für mich jetzt als Außenstehender und letztes Jahr ja auch in unserer Rolle, als wir dann einen Film gedreht haben, wo wir dann dort die Kinder nicht gefilmt haben, sondern halt einfach nur diesen Eingang. Also ich fand das als geschützten Rahmen, aber die Idee finde ich jetzt auch gut und da freue ich mich schon riesig drauf, da mal hinzuschauen und da einfach vielleicht dann auch mal ins Gespräch zu kommen mit denen, die das entwickelt haben oder weiterentwickelt haben. Weil wie gesagt, unsere Aufgabe, wenn wir da jetzt filmen, ist ja halt auch die Kinder zu schützen und das also nicht zu zeigen, ja. Und von daher, ja, bin ich gespannt. Ich freue mich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich auch. Und wie gesagt, ich bin da wirklich guter Dinge. Es macht Spaß.
Also für mich ist es ja das 8. Mal, aber gefühlt auch schon das 10. Mal. Was gibt's sonst Neues? Oder anderes oder?
Naja, wir haben, es gibt so ein paar Sachen, die sich ein bisschen verändert haben. Also die Expression Stage, die zieht ein bisschen um. Einfach an den Standort, den wir früher schon mal hatten, mit so einem Chill Space vom See. Das wird einfach so ein bisschen kompakter, ne? Also wir hatten ja bisher die Situation, wenn man den Waldweg durchgegangen ist, dass man dann eben auf das Temple Village zulief.
Ja.
Und dann hatte man sozusagen links die Celebration und dahinter dann die Expression Stage beziehungsweise das integrale Dorf. Und das war ja so ein Dreiklang und irgendwie auch so auseinandergezogen über das Camping. Und wir haben jetzt einfach, wenn man so will, den Aktionskreis insofern geschlossen, als dass du jetzt eben durch den Wald kommst, da am Tempel ankommst. Dann wird dort direkt noch der Chilldom sein, also auch dieses Zirkuszelt, was wir ja schon immer hatten. Aber jetzt mehr zwischen dem Tempel und der Celebration, so dass sich sozusagen einfach der Kreis schließt, du dann einfach über die Celebration im Boulevard zum See kommst, wie gesagt, das nicht so weit verläuft und wir sozusagen in diesem kompletten hinteren Teil einfach das Camping jetzt haben, so dass wir da einfach jetzt so einen geschlossenen Rundweg haben, der einfach mit Programmpunkten oder, keine Ahnung, Catering oder was auch immer, Shops, einfach so einmal geschlossen ist. Und wir nicht mehr so eine Unterbrechung haben, dass du von dem einen Space zu dem nächsten mehr oder weniger eigentlich über den Campingplatz läufst.
Mhm. Okay. Genau.
Das ist einfach so ein bisschen kompakter, vielleicht ein bisschen abgerundeter und aber dadurch wahrscheinlich auch ein bisschen ruhiger, einfach was so das Campen und so weiter angeht. Das finde ich ganz gut. Und also Jorma und Julia, die Expression Stage machen, die sind ja jetzt auch das zweite Mal mit dabei. Hatten das ja vorher auch übernommen von dem Team, die das davor gemacht haben. Und die sind auch volle Esse dabei und haben da Spaß und irgendwie, ja, haben wir jetzt auch einen ganz guten Austausch etabliert, dass sozusagen die Verantwortlichen regelmäßig da miteinander in Austausch gehen oder jetzt auch einfach mal so ein Space zusammen betreiben oder mit Acts befüllen, so dass auch da tatsächlich immer mehr, naja, wie soll man sagen, Austausch, so ein Gesamtgefüge entsteht, so ein Organismus, der sich da sozusagen entwickelt.
Das Schöne, was mir aufgefallen ist, also im letzten Jahr haben wir ja da so einen Film für den offenen Kanal gedreht und da habe ich dann da war ich ja letztes Jahr das 7. Mal da und dachte, ich weiß alles. Das Schöne ist ja, dass es im Wandel ist. Ist mir aufgefallen, weil man entdeckt immer was Neues.
Ja.
Weil ich den Kollegen dann das Gelände mal gezeigt habe und dann denke ich mir, letztes Jahr war doch das hier und da war das da und da. Und das finde ich persönlich schön, dass man merkt, dass sich da Gedanken gemacht wird, und nicht immer so dasselbe, finde ich so. Also ja. Das ist für mich so ein, wo ich einfach dachte, oh ja, das war jetzt woanders oder das ist neu und hier hat sich einer Gedanken gemacht, da etwas zusammenzufügen oder sag ich mal, was Neues zu kreieren. Und das macht mir persönlich viel, viel Freude. Also auf jeden Fall. Ja, über das Müllkonzept müssen wir uns ja nicht mehr unterhalten. Ja, also für die, die vielleicht das erste Mal hier hören, also ich finde das nachhaltig sehr gut mit diesen Müllsäcken, mit diesem Pfand, 20 Euro. Ist es, bleibt es noch dabei? Ja.
Wir waren.
Ja, dass man zum Anfang halt so Müllsack kauft, ne, für 20 Euro und wenn man den dann bis Montagmittag, glaube ich, abgibt, bekommt man die 20, also gefüllt mit seinem Müll oder vielleicht auch Müll, den der Nachbar vielleicht liegen gelassen hat. Ja, man soll ja auch mal über den Tellerrand schauen. Wenn man den abgibt, kriegt man die 20 Euro wieder. Und die, die eben nichts abgeben, ja, das Geld investiert eher dann in Menschen, die dann da nochmal nachräumen. Und wenn man, sag ich mal, vielleicht so ein paar Wochen später hinkommt, sieht man da nichts mehr. Und das finde ich das Schöne.
Ja, genau. Nee, also wir hatten das ja tatsächlich bei den Interviews in den letzten Jahren immer mal besprochen. Da haben wir ja tatsächlich, wenn ich das mit anderen Festivals vergleiche, eine ganz besondere Situation, dass die Leute wirklich aufmerksam sind und umweltbewusst und das auch machen. Und ja, also ich glaube tatsächlich sogar, der Mietpreis, ich bin mir gerade nicht sicher, das sind glaube ich sogar bloß 15 Euro und Marcel, der da die Kasse leitet, der macht das auch regelmäßig einfach so, dass er das von Leuten, die da zu zweit kommen oder so, auch nur zusammen veranlagt. Mhm. Einfach weil bei uns sozusagen die Erfahrung ist, dass einige ja schon sozusagen losziehen müssen, um mit dem Müllsack überhaupt was reinzubekommen, weil die da so aufgeräumt sozusagen unterwegs sind. Und ja, in der Tat, also das ist die Nacharbeiten bezüglich des Mülls, toi toi toi, die ja, die beschränken sich da immer noch auf, keine Ahnung, 5 Stunden oder so insgesamt. Da sind da entweder 5 Leute eine Stunde unterwegs oder 2, 2,5 oder so. Mhm. Aber das ist schon wirklich ein großes Glück bei der Größenordnung dieser Veranstaltung, die wir da halt haben. Und wie gesagt, das begegnet, also ich meine, in der Szene kommt es immer wieder zu Veranstaltungen oder auch Festivals, wo das ähnlich läuft. Aber so gerade mit den ganzen großen kommerziellen und auch anderen Genres ist es halt wirklich also ein krasser Unterschied, wie rücksichtsvoll da die Menschen bei uns agieren.
Ja, das, also ich finde das gut. Also ich bin jetzt nicht so der strikte, also ich wasche jetzt zu Hause so einen Joghurtbecher jetzt nicht aus, ne? Also weil das für mich jetzt nicht wirklich einen Sinn macht, gebe ich ganz ehrlich zu, aber so in der Natur draußen, also da gucke ich auch schon so nach rechts und links und ich als Raucher, mir geht's ja tierisch auf den Geist, wenn dann andere Raucher ihre Kippen überall hinschmeißen, das ist nicht nur bei euch so, ne? Das ist, das sehe ich auf der ganzen Welt, ja, und das nervt mich halt und deswegen haben wir ja dann irgendwann mal, oder ich kam da mal so auf die Idee, da so Gläser hinzustellen und dann noch so einen Aufkleber drauf zu machen von uns, ja, und beobachte das jetzt so von Jahr zu Jahr, dass es auch gut ankommt, weil dann brauchen wir hinterher bloß das Glas zu nehmen und das ganze Glas wegzuschmeißen.
Ja, genau. Nee, auf jeden Fall. Und also wir haben auch immer mal wieder so kleine, wie heißt das noch, Hosentaschen, Aschenbecher ja. Oder so. Genau, nee, also geben wir auch gerne mit aus, wenn wir sie halt da haben. Und aber auch da ist es halt einfach so, dass es wirklich bemerkenswert ist, wie viele davon, jetzt auch nicht, wenn es nicht alle sind, aber doch einige, auf sowas wirklich achten. Oder wenn du mal mit jemandem im Gespräch bist, der da gerade noch eine Zigarette raucht und die ist dann soweit aufgeraucht. Mhm. Sich dann in der Gegend umgucken, wo sie es am besten wie ausdrücken und dann, wo der nächste Mülleimer ist, um den einfach den Stummel da auch direkt zu entsorgen.
Ja.
Das macht schon Spaß, einfach da so diese, ja, also dass es einfach so selbstverständlich ist. Ne? Es ist auch nicht so, dass man irgendwie darauf hinweisen muss oder ähnliches, sondern dass es einfach so ein Stück weiter ist schon in den Köpfen unserer Gäste, die das einfach also auch in ihrem Alltag so pflegen und das damit auch einfach Leuten so ganz unaufdringlich nebenher mitgeben, dass es jetzt auch tatsächlich jetzt nichts irgendwie ist, wo man komisch gucken müsste, weil man sich jetzt um seinen Stummel kümmert,
ja,
weil in dieser Situation ja dann doch irgendwie alle sind und das dann auch machen.
Schön.
Einfach, also da ist die Masse einfach Vorbild für ein unglaublich positives Verhalten. Das ist ganz cool.
Mhm. Ja. Was gibt's sonst Neues, anderes? Wenn es nichts gibt, dann.
Ja, also im Großen und Ganzen ist es ja so, dass wir ein Konzept verfolgen, bei dem es ja wirklich viel um Mitwirkung geht, Austausch und da sind ja ganz viele Leute, die so ihre Spezifika haben oder Talente sind oder irgendwas besonders gut können und das eben auch in Workshops oder Ähnlichem anbieten. Also wo es einfach so ein Miteinander, voneinander lernen ist. Und auch musikalisch ist es ja mit sehr vielen Mitmachthemen und so weiter verbunden bei uns mit, ja, sei es das Singen am Lagerfeuer eben oder auch so Mantrakreise und das Spielen und so. Das ist ja, wie gesagt, also am Ende Ist das so ein Kleinod, wo man sich eben mal für eine Woche im Jahr wirklich zurückziehen, rausziehen kann? Und da kommen immer mal so bestimmte Sachen dazu, einige werden mehr, auch da gibt es ja so Moden und Trends, ne? Also Kakaozeremonien hat ja auf jeden Fall in den letzten 10 Jahren geradezu einen Hype erlebt.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Das ist ja so ein Ding, was dann so auffällt. Also das sind so diese Veränderungen über die Jahre, die sich dann so ergeben. Aber wir machen halt jetzt nichts diametral Neues plötzlich. Es ist tatsächlich so, dass jetzt zum Jubiläum sich ein paar Sachen geändert haben, einfach weil wir den Weg mal ein bisschen verändert haben, also so größere Einschnitte. Aber ansonsten ist es ja ein sehr entspannter, dynamischer Prozess, also sehr sachte und natürlich sozusagen die Veränderungen bei uns. Und das Wichtigste ist halt einfach, dass die Menschen, die da sind, dass die weiterhin gern dahin kommen und im Austausch zueinander kommen. Und wir uns sozusagen in erster Linie als ein Ort sozusagen des Rückzugs.
Ja, das ist anscheinend die Technik. Mal gucken, ob wir nochmal ranbekommen. Und ich würde sagen, wir machen erstmal ein bisschen Musik. Und vielleicht war auch bloß seine Zeit jetzt abgelaufen, weil er anfangs sagte, die Zeit ist knapp bemessen. Mal schauen, ob wir nochmal ranbekommen, aber jetzt machen wir erstmal Musik.
Jawohl.
Ja, da ist er wieder.
Ja, da bin ich wieder. Ich habe mir so ein bisschen unaufmerksam wahrscheinlich das Kabel von meinem Telefon irgendwie getrennt und dann war der Akku eben alle.
Ja. Naja, das kenne ich von mir. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir jetzt genau waren.
Ich weiß gar nicht, ich habe so relativ ausführlich sozusagen ein Referat gehalten, geradezu schon.
Ja, das hast du ja studiert.
Aber, ja, ich kann es auch nicht mehr ganz genau sagen, ehrlich gesagt.
Also, ich freue mich auf jeden Fall, wieder dabei sein zu können, zu dürfen.
Ja.
Bin mal gespannt, ob wir dieses Fleckchen Erde wieder bekommen, wie im letzten Jahr, würde mich sehr freuen, weil das war wirklich so ein geschützter Rahmen, wo wir da waren. Ich werde da nochmal jetzt eine Zeichnung hinschicken. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, gibt es denn eigentlich noch Karten? Ich kann ja nichts empfehlen, wenn ich gar nicht weiß, ob es noch Karten gibt.
Es gibt noch Karten.
Es gibt noch Karten. Das ist ja bei euch so, entweder bucht man die ganze Woche oder nur von Montag bis Freitagmittag, glaube ich, ne?
Ja, genau.
So oder so ein Wochenendticket halt, ne?
Genau.
Also ich empfehle auch jedem, hinterher vielleicht nicht Sonntagabend schon nach Hause zu fahren, sondern halt da nochmal die Nacht alles ausklingen zu lassen in diesem, wie du vorhin sagtest, Zirkuszelt, weil ich glaube, da ist ja dann, also bis jetzt war es immer die letzten Jahre so eine Chill-Out-Musik, dass man einfach nochmal so sich verabschieden kann, weil wir fahren ja erst am Dienstag, weil, wie du das vorhin auch schon angesprochen hast, da ist am Montag treffen wir uns dann abends nochmal alle da am Lagerfeuer zu Mantras singen, um einfach einen nochmal irgendwie das Ganze ausklingen zu lassen. Und das finde ich so das Schöne. Und hat damals, als ich das erste Mal bei euch war, hatte ich dann da Freunde getroffen oder Menschen getroffen, die jetzt mittlerweile auch Freunde sind. Die haben gesagt, nee, Thomas, du kannst da jetzt nicht, du musst da noch Dienstag mindestens frei nehmen. Ich sage, warum? Wirst du dann schon sehen. Und ich kann jedem auch wirklich so empfehlen, entspannt anzureisen, die Zeit dort auch zu genießen, weil mir ist aufgefallen, auch anderen, ich habe mich jetzt mit noch ein paar Leuten so unterhalten, auch die Zeit dort entspannt zu verbringen, weil ich sehe das immer wieder so, Menschen, die dann einfach so jeden alles mitmachen wollen und denken, sie müssen jetzt, weil sie Geld bezahlt haben, da von früh bis nachts unterwegs sind, sind glaube ich hinterher kaputter als vorher.
Ja, genau, aber ich, also mein Eindruck ist, dass der Großteil der Leute einfach, auch die
mit so einem vergleichsweise festen Programm in ihren Köpfen so anweisen, dass das eigentlich bisher immer gelungen ist. Das ist, glaube ich, auch eine große Stärke der Healing, die auch ein Stück weit zu entspannen, sag ich mal, und auch einfach mal Dinge so geschehen zu lassen und sich dann auch die Zeit zu nehmen, wenn man bei einer schönen Sache gerade dabei ist, weil gibt es ja auch ganz viele Sachen, die irgendwie spontan aufgehen oder wo sozusagen ein spontanes Angebot dazukommt, das einfach auch zu genießen und dann sozusagen einfach mal ja, die Zeit sein zu lassen. Genau, weil wir gerade drüber sprechen, also das, wir haben quasi eine Sache, die wirklich wichtig ist in dem Zusammenhang. Wir können erst am Montag da um 12 die Pforten öffnen. Und wir hatten immer mal die Situation, dass Leute halt schon vorher anreisen, irgendwie am Sonntag oder ähnliches. Wir haben da keine Flächen sozusagen, die wir als Alternative zur Verfügung stellen können und bitten da wirklich eindringlich drum, dass die Leute wirklich erst am Montag anreisen, ne, dass wir das, wenn sie von weiter her kommen, einfach so einplanen, dass sie sich vielleicht einfach zwischendrin nochmal eine Raststelle nehmen oder was ähnliches. Einfach weil wir da vor Ort sozusagen keine Kapazitäten haben und das sozusagen immer schon eben auch einfach sehr stressig wird, weil sie von den letzten Feinarbeiten und Nachjustierungen sozusagen abgelenkt ist. Genau, und ansonsten, ja, den Ausklang, genau, also in jedem Falle würde ich auch sagen, da den Sonntag auf Montag noch zu übernachten, da auch nochmal die Stille sozusagen und auch die Ruhe dann nochmal auszukosten.
Ja.
Und dann noch eben einfach am Montag ganz entspannt abzureisen. Auch da ist es wieder so, dass wir da halt diese Flächen bis irgendwie um 12 Uhr sozusagen haben. Das beim Team, das ist ja bei euch der Fall, ist es nochmal ein bisschen anders. Da gibt es dann nochmal die Möglichkeit, Montag das auch nochmal ein bisschen ausklingen zu lassen. Aber das sind dann in erster Linie die Leute, die da eben
diese
Woche gearbeitet haben und dass die eben auch mal nochmal für sich einen Moment Zeit haben und einfach auch nochmal sozusagen für sich auch nochmal runterkommen können. Genau, das ist so das, was da bei uns momentan so läuft.
Ja, das ist ja auch wichtig. Und mit dem Anreisen meinte ich ja auch, also ich bin ja sehr viel auch im Sommer mit dem Bus unterwegs. Man kann da auch zum Beispiel in Pritzweig sehr ruhig auf dem Realparkplatz, ne? Und dann reist man dann Montag um 12 an, ne?
Ich sag's ja auch deshalb, weil einfach, wenn man das vorher weiß, einstellen, dann kann man eben einfach auf der Route zum Festival auch mal gucken, wo es noch einen ruhigen, schönen Moment gibt, wo man sich mal abholen kann. Gerade die Leute, die so mit Wohnmobilen oder mit so Bullis unterwegs sind, die kennen sich ja auch ein bisschen aus. Da gibt es ja auch die ein oder andere App mit so Empfehlungen, wo man eben auch mal unbehelligte Nacht stehen kann. Und da gibt es ja einige Spots auch in der Nähe. Genau, und das ist einfach die Bitte, die damit verbunden ist, sich da entsprechend vorzubereiten und das dann eben auch zu nutzen. Uns freut es ja auch, wenn die Leute immer früher da sein wollen, weil sie so begierig auf diese Veranstaltung sind. Genau, und deswegen einfach die Bitte, dass sich vielleicht so einzurichten, dass sie einfach dann wirklich im Laufe des Montags, des Vormittags da anzukommen. Wie gesagt, um 12 machen wir die Türen auf. Und das ist dann auch okay. Wir sind auch nicht direkt ab um 6 Uhr morgens überfrachtet oder so. Das ist auch ein Klientel, was bei uns zu Besuch kommt, was relativ entspannt ist und vorher noch gefrühstückt hat und vielleicht auch noch mal ein halbes Stündchen länger geschlafen hat. Das ist dann schon okay, sozusagen, dann so ab 12 da aufzuschlagen. Das passt schon.
Ja, und ich selbst aus eigener Erfahrung kann sagen, es gibt reichlich Plätze rund um das Gelände, also weiter weg, also 5, 6, 7, 8, 10 Kilometer, 20 Kilometer, wo man einfach schön ungestört stehen kann, sich vorbereiten kann und dann ab Montag da so langsam sich in das Geschehen des New Healings eingrooven kann. Also ich bin froh, dass ich damals den Tipp bekommen habe. Das war ja so das erste Festival dieser Art für mich und seit 2016 komme ich dann jedes Jahr, weil es mir einfach, weil es mich beruhigt, ne? Und ich bin ja, wir senden das ja hier unter anderem bei Radio Depressione und wie gesagt, das heißt ja, dass ich eben auch Psychiatrieerfahrung habe und für mich ist das so ruhig, schön, man kann sich zurückziehen, es ist jetzt nicht so, so ein Festival wie bei mir war jetzt hier gerade Rockharz, ne? Ich hätte mich sehr interessiert, war ja früher auch so ein Heavy Metal Fan, aber das ist halt einfach so ein Klotz halt, ne? Das ist so eine Fläche, Und da stehen Auto an Auto, Zelt an Zelt. Und das wäre jetzt nicht so meins. Und das ist ja bei euch nicht.
Ja, das ist ein bisschen anders, genau.
Ja, und das ist das Schöne, wo ich einfach... Und Menschen, die ich letztes Jahr animiert habe, dort mal hinzukommen, die kommen dieses Jahr auch alle wieder, weil sie einfach sagen, ja, wenn wir dich jetzt nicht kennen würden, wäre ich da gar nicht hingefahren. Ja. Mhm. Aber es ist wirklich schön, ruhig, entspannt gewesen. Man kann rein ins Geschehen, man kann wieder raus aus der ganzen Sache. Ich freue mich riesig.
Ja, freut mich, ich mir auch.
Ja, du kannst da bitte nochmal gucken, ich hätte mit dir so noch ein paar organisatorische Sachen die nächsten Tage mal noch zu besprechen, dass du da vielleicht mal guckst, wann in deinem Terminkalender noch was frei ist, dass du mir das mal per WhatsApp schreibst, dass wir da vielleicht noch mal so 10 Minuten, Viertelstunde noch mal telefonieren.
Ja, das können wir gerne machen.
Ja? Gut, mein Lieber, du hast das letzte Wort.
Echt?
Ja, immer.
Nee, ich freue mich voll. Also auch vielen Dank für das Interesse, auch dass wir das Interview sozusagen wieder führen konnten. Ja, ich freue mich auch immer über die Rückmeldungen und kriegen wir eine Vielzahl von und wir sehen halt zu, dass wir das immer wieder auch sozusagen einfach versuchen auszubauen, zu berücksichtigen, da auf die Wünsche, Vorstellungen und so weiter einzugehen. Und mich freut es einfach, dass wir jetzt schon, ja, seit 10 Veranstaltungen da so eine stetige Entwicklung haben, dass auch immer wieder auf mehr Interessen sozusagen stößt und Freunde mitbringen. Und das merkt man eben auch, dass da sehr viele Menschen dabei sind, die uns wirklich sehr regelmäßig besuchen, wo sich eben auch Freundschaften bilden. Und das ist etwas, was ich mir auch für die nächsten 10 Jahre einfach, das ist vielleicht ein schönes Schlusswort, mir wünschen würde, dass diese stetige Entwicklung und dieses Stück Heimat, sage ich mal, für die Menschen, für die Healing sozusagen was wert ist, die das mögen, einfach zur Verfügung stellen können, anbieten können und dass es sich ähnlich sozusagen entspannter auch weiterentwickelt. Und ja, das wäre eigentlich so das, was ich mir wünschen würde und ich hoffe und auch davon ausgehe, dass uns das wieder in diesem Jahr gelingt, diese Atmosphäre da ja, einfach zu erzeugen.
Sehr schön. Ich bedanke mich und was mich damals animiert hat, zu euch zu kommen, war, und der geht immer noch runter wie Öl, dieser Satz im Klangmagazin, wir treffen uns hier gemeinsam nicht, um unsere Vergangenheit zu verwalten, sondern gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten. In diesem Sinne, Sebastian, vielen lieben Dank, schönen Nachmittag noch und bis die Tage.
Alles klar, ich danke dir.
Bis dahin, ciao, ciao. So, meine Lieben, ja, der Hinweis, die Veranstaltung New Healing, wir treffen uns hier, das wird ja jeder von sich vielleicht auch kennen oder viele von sich kennen, also ich kenne es sehr gut in der Vergangenheit, rumkramen, rumwühlen, ja, Vergangenheit ist Vergangenheit, Zukunft ist Zukunft und das ist das Schöne und wir haben ja erfahren, dass auf dem Kinderspace wieder viel passiert ist, dass man sich da wirklich Gedanken gemacht hat und deswegen jetzt auch das Lied von Peter Maffay, ich wollte nie erwachsen sein, für mich eins der schönsten Lieder ever. Ja, damals dann auch bei Tabaluga Nessaya, der Ursprung der Meeresschildkröte. Genau. So, ihr Lieben, ich war ja unterwegs am 27.06. in Halle Saale zum Selbsthilfegruppentag und ja, dort wird das immer sehr, sehr gut zelebriert auf dem Marktplatz in Halle von 11 bis 16 Uhr findet das immer statt. Da werden schöne Zelte aufgebaut, wie so eine Zeltburg auf, wie gesagt, dem Marktplatz, wo auch sehr, sehr viele Menschen langkommen. Es war dort auch Wochenmarkt, sehr, sehr angenehm vom Feeling her, von der Optik her, sehr, sehr ansprechend, sehr gut durchdacht. Es war sehr heiß an diesem Tag und ich hatte heute nochmal mit der Frau Vogt, der Leiterin der Selbsthilfe-Kontaktstelle in Halle vom Paritätischen gesprochen. Sie sagt, ja, man muss nochmal drüber nachdenken über einen anderen Termin, dass es nicht ganz so heiß ist, dass es nicht ganz so warm ist. Und Das war natürlich so ein Handicap für die, die dort vor Ort waren, die ihre Selbsthilfegruppen, ihre Aktivitäten vorgestellt haben. War schon eine Herausforderung, auch für mich. Ich meine, ich konnte mich immer so ein Stück weit rausnehmen und wieder mal in den Schatten gehen. Und von daher, aber es war anstrengend. Es war anstrengend und nochmal vielen, vielen lieben Dank, mein Respekt an diese Menschen, die sich organisieren, was ich persönlich auch sehr, sehr wichtig finde, eine Selbsthilfegruppe in der Vor- oder Nachsorge zu besuchen, da vielleicht auch dran zu bleiben. Und ich hatte ja damals selbst auch eine Gruppe ins Leben gerufen, die es heute noch gibt, Gemeinsam stark hier in Staßfurt-Bernburg. Und das Wichtige meines Erachtens ist, man trifft Menschen, die gleiche, ähnliche Herausforderungen haben, die einen auch verstehen, wenn man sagt, das und das ist jetzt gerade in mir oder das passiert jetzt gerade, die da sagen, ja, das kenne ich, das habe ich auch durch. Und das ist ja das, was das Wichtige ist, dass man nicht Menschen, die versuchen, einen zu verstehen, was ja schon mal ehrenwert ist, ja. Aber auf der anderen Seite, wenn du selbst gewisse Dinge nicht beschreiben kannst, wie willst du das einem anderen erklären, ja? Und dort waren nicht nur Betroffene, sondern halt auch Gruppen für Angehörige und Freunde psychisch Erkrankter. Ja, und das war auch sehr, sehr spannend, mit diesen beiden Menschen ins Gespräch zu kommen und die auch sagen, ja, wir wollen das schon getrennt haben, weil wir wollen auch mal unter uns sein und unsere Thematiken besprechen als Angehörige, Freunde, Bekannte, Verwandte. Nicht, dass es dann bei jemand, der auf der anderen Seite ist, also der Betroffene, die Betroffene, dass man dort etwas sagt, was man gar nicht so meint. Und ich kenne das ja selber, ne? Manchmal triggert halt einfach ein Wort und es ist aber gar nicht so gemeint. Ja. Aufgrund der Hitze, aufgrund der Lage habe ich mich mit fast allen unterhalten können, habe mir auch sehr viel Unterlagen mitgenommen und habe auch überall meine Visitenkarte oder unsere Visitenkarte abgegeben. Und ich bin da auch sehr, sehr zuversichtlich, dass sich da etliche melden werden für die Zukunft, dass wir da nochmal dann explizit nochmal drüber Interviews machen können, da in die Tiefe gehen können, weil ich finde das immer, dort war es sehr anstrengend, dort hätte es, glaube ich, nicht viel gebracht. Das wäre wirklich eine Herausforderung gewesen. Aber so habe ich gedacht, Mensch, wir machen das jetzt mal so. Und da waren die Menschen auch sehr, sehr begeistert. Ich habe dort Gruppen gefunden. Da bin ich dann hin und habe gesagt, das habe ich noch nie gehört. Ne? Also seltene Krankheiten. Da war ich bei einer Gruppe, das habe ich, wie gesagt, noch nie gehört. Ich habe hier die ganzen Prospekte, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war. Neurofibromatose, war es das? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder Hydrocephalus. Boah, Leute, das sind Namen. Genau, das war es, glaube ich. Das sind so seltene Krankheiten und da fragte ich so, was definieren Sie mal selten? Und dann sagte der Herr, 56 Fälle gibt es in Deutschland. Und ich so, okay. Gibt es auch eine Dunkelziffer? Ja, maximal 140, 150 vielleicht. Und das ist ja so die Herausforderung, die Schwierigkeit. Ja, wenn Sie eine seltene Krankheit haben, finden Sie da erstmal einen Arzt oder jemand, eine Klinik, eine Einrichtung, der Ihnen die Diagnose stellt. Ja, also da geht es jetzt nicht um Psyche, sondern da geht es allgemein. Ja, In der Quintessenz, warum ich das mit reingenommen habe und mit reinnehme, ist ja, dass ich in den, oder dass wir in den Gesprächen herausgefunden haben, egal was ich habe, es ist immer eine seelische Belastung. Es musste jetzt kein psychisches Problem sein, was da draußen entsteht, ne? Aber eine seelische Belastung. Ja, man ist oft mit sich allein, wie überall, aus Scham, aus Unwissenheit, aus Unsicherheit, wie auch immer, ja, und wie gesagt, im Endeffekt geht es ja um seelische Gesundheit hier bei uns in der Sendung und ich bin ja auch so ein Mensch, ich schließe ja auch keinen aus, ja, und wenn die Seele belastet ist, dann sind wir ja alle richtig, dann wollen wir auch was dafür tun, dass es sich ändert, ja. Und also war wirklich sehr, sehr interessant, da wirklich mit tollen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und lasst euch überraschen. Also wie gesagt, ich habe reichlich Interviewpartnerinnen und Partner für die Zukunft und werde mich da auch bei dem einen oder anderen mal melden, wie es gerade so ins Konzept reinpasst, wie es gerade so. Vielleicht manchmal braucht man auch jemand, wenn man jetzt so eine größere Runde macht, wo man einfach sagt, das würde jetzt einfach nochmal dazukommen, dazu passen, zum Beispiel Osteoporose und Ernährung, ja, oder die Kraft frei fließend des fließenden Atems, ne? Das ist auch ganz, ganz wichtig. Es ist so komplex, wie der menschliche Organismus ist, ne? Wie individuell, das ist, ja, man steht da immer wieder vor Herausforderungen, ja, und ich hätte jetzt fast ketzerisch was gesagt, aber mache ich jetzt nicht, nicht, dass es in den falschen Hals kommt, aber ich habe mir da jetzt so schon meine Gedanken zu gemacht und möchte es jetzt aber nicht hier so sagen. Ja, wie gesagt, nochmal vielen, vielen lieben Dank an die Organisatoren dieses wundervollen Tages. Danke, Frau Vogt, mit ihrem Team. Danke an alle, die dort aufgebaut haben, abgebaut haben, alle, die dort einen Stand betreut haben, die sich präsentiert haben, was ja auch immer nicht so einfach vielleicht auch ist, sich da selbst zu motivieren, an diesem Tag persönlich dann auch da zu sein. Und von daher Dank an alle Beteiligten und ja, weiter so, viel Mut, viel Kraft. Und noch eins möchte ich sagen, wie gesagt, Selbsthilfegruppe, es gibt gute, es gibt sehr gute und es gibt natürlich auch welche, wo man sich selbst bemitleidet die ganze Zeit und bejammert und ja, das bringt sie nicht weiter. Weiter bringt sie, wenn sie sich auskotzen können, wenn andere sagen, so und jetzt gucken wir mal nach einer Strategie, wie es rausgeht, wie es nach vorne geht. Das ist eine gute Selbsthilfegruppe, aber das spüren und fühlen sie, ne? Wenn sie erstmal hingehen. Ich weiß, das ist eine Herausforderung, aber wenn es einfach wäre, ist so ein Spruch von mir, dann könnte es ja jeder und sie oder du oder ihr. Seid ja nicht jeder, ne? Und da, wo ein Kraftaufwand ist, da, wo Ungewissheit ist, da ist auch Wachstum, da ist Potenzial. Und ja, von daher einfach mal vielleicht zu sagen, es kann nur besser werden. Ja, schlecht habe ich jetzt, es kann nur besser werden. Und glauben Sie mir eins, Sie werden dort auch Menschen treffen, und das finde ich ja noch das Wichtigere an so Selbsthilfegruppen, dass man dort Menschen trifft, die ähnliche Interessen privat auch haben. Ne? Zum Beispiel sagt der Horst, ich gehe angeln. Und da sagt der Hans, ach, war ich früher auch. Dann sagt er, ja, dann lassen Sie mal zusammen angeln gehen. Und da entstehen neue Kontakte, neue Verknüpfungen, so wie mit den Synapsen. Ja, und in diesem Sinne, erste Stunde haben wir geschafft und ich sag jetzt erstmal Musik ab und wir hören uns danach wieder.
Dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Harz-Bürdewelle. Mein Name ist Thomas Rettig und wenn Ihnen die Ansage jetzt so ein bisschen Spanisch vorkam, sind Sie hier genau richtig, weil wir bringen nämlich hier Licht ins Dunkel und das Thema heute in der Sendung ist das Thema Mobbing und dazu begrüße ich ganz herzlich die Frau Schellers. Schönen guten Abend.
Hallo.
Ja, hallo Frau Schellers. Wollen Sie sich einfach mal kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie so machen, das wäre spannend.
Okay. Also mein Name ist Cindy Schellers, ich bin selbstständige Personalentwicklerin und ich gehe in die Firmen, um mich um deren Arbeitsklima zu kümmern. Im besten Fall von der Führungskraft zum kleinen Mitarbeiter. Außerdem habe ich, und deshalb bin ich ja heute hier, eine Beratungsstelle für Mobbing-Betroffene und ich berate auch Unternehmen in diesem Thema. Im Prinzip geht es darum, den Betroffenen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Und den Unternehmen biete ich Präventionsseminare rund um dieses Thema an, um sich einfach mal damit vertraut zu machen und davor keine Scheu zu haben, sich diesem Thema einfach auch zu stellen.
Okay, also ich habe ja im Dezember oder wir haben ja im Dezember von Ihnen eine E-Mail bekommen und ich fand das total interessant und spannend. Also für mich war das jetzt komplett neu, dass Firmen Prävention betreiben.
Ja doch, also schon. Die Frage ist bloß, mit welchen Themen sie sich beschäftigen. Können, müssen oder aber auch wollen. Das ist ja schon eine Herausforderung. Machen wir uns mal nichts vor. Mobbing am Arbeitsplatz ist nach wie vor ein Tabuthema. Damit möchte man sich nicht beschäftigen. Betroffene, würde ich sagen, schweigen häufig aus Scham, dass sie vielleicht auch selbst an der Situation schuld sein könnten. Und Unternehmen oder aber auch Führungskräfte, die ich ja auch häufig in der Verantwortung sehe, glaube ich, wollen sich diesem Thema nicht widmen, weil sie es vielleicht nicht können. Aufgrund der Zeit, der fehlenden Zeit, weil sie sich mit diesem Thema noch nie auseinandergesetzt haben und vielleicht auch ein Stück weit Angst haben, was da passieren könnte, wenn sie sich damit auseinandersetzen. Also es ist schon eine große Herausforderung und es ist einfacher, das Thema beiseite zu legen, ad acta zu legen und gegebenenfalls ja, den einen oder anderen vor die Tür zu setzen, wenn, sagen wir mal, Konflikte auftreten. Ja, aber das geht schon ein bisschen zu sehr ins Detail. Ich denke, da werden wir dann auch später nochmal drüber sprechen.
Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich war einfach nur so erstaunt, weil man, also weil ich das nur so kenne und wahrscheinlich auch die Hörerinnen und Hörer. Ja, meine Firma kümmert sich nicht drum und ja, in vielen Firmen ist das, glaube ich, so. Und wir werden, ja,
ich glaube, die haben mehr andere Sachen auf dem Schirm. Ja?
Okay. Gut, aber ich, wie gesagt, ich war total begeistert und habe auch viele Anschreiben bekommen. Ja, Mensch, das Thema Mobbing wäre jetzt mal was für eine Sendung. Und habe da auch so einige Zuarbeit von Hörerinnen und Hörern bekommen. Wir werden heute auch jemanden ins Studio reinschalten. Telefonisch und da freue ich mich schon riesig drauf, weil es, ja, wir klären das einfach nachher. Wir machen jetzt einfach mal, es hat ja gerade schön geregnet, ich war auch, oder wir waren noch mal draußen und es war so richtig schön, so die Wärme, der Regen und
die Luft.
Die Luft, genau.
Die es gerochen hat.
Genau, das war fantastisch. Doch, das hat noch mal so kurz vor der Sendung motiviert und da Sie am Fenster auch sitzen, das ist auch immer schön so. Ich kenne übrigens auch einen Mobbing-Opfer, der hat dann auch in seiner Firma einen Fensterplatz bekommen.
Mit dem Ziel?
mit dem Ziel, einfach auch mal rauszugucken und in diesem Großraumbüro einfach mal nicht die anderen Menschen zu sehen. Und ja, deswegen spielen wir jetzt Unter der Haut spielen wir jetzt. Ja, Mobbing geht, glaube ich, auch unter die Haut, oder?
Definitiv.
Habe ich mich jetzt vermacht. Und ja, dann spielen wir jetzt City unter der Haut. Und dieses Lied ist für eine Bekannte, die ich immer so, wenn ich so alle 14 Tage in die Therme nach Thale fahre, da treffe ich die dann morgens immer am Frühstückstisch und die ist ganz lieb und sagt, Mensch, City fand ich früher gar nicht so gut, finde ich jetzt gut. Die grüße ich mal, liebe Grüße nach Thale und jetzt City unter der Haut. Ja, unter der Haut von City, ein ganz, ganz tolles Lied. Und ja, wir sind immer noch beim Thema Mobbing. Und da ist jetzt so meine Frage an Sie, Frau Schellers. Wie kommt man zu dem Thema? Wir waren ja auch in den Vorgesprächen und Sie machen das ja wirklich so mit Leidenschaft und also für beide Seiten oder für beide Parteien, in dem Fall, wenn wir jetzt mal über Arbeitgeber und Arbeitnehmer reden. Das ist jetzt so meine Frage, wie kommt man dazu?
Okay. Also im Prinzip habe ich mich mit diesem Thema in der Vergangenheit mehr unfreiwillig beschäftigt. Das heißt, ich bin damit in Berührung gekommen vor vielen, vielen Jahren und zwar selbst als Betroffener. Und anfänglich, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr verstört aus solchen Situationen herausgegangen. Wir schauen uns ja gleich noch an, was Mobbing im Einzelfall genau bedeutet. Das heißt, ich bin häufig gegangen und habe mich eher, glaube ich, gescheut, der Situation zu stellen. Und im Prinzip ging es mir damit nie gut. Ja, gerade so psychische Folgen sind ja häufig die Folge des Ganzen. Und ich bin dann irgendwann mal in der Situation gewesen, dass eben auch mein Umfeld, mein familiäres Umfeld gesagt hat, du musst dich jetzt mal der Situation stellen, du musst dich jetzt mal durchbeißen, wie es denn eben auch häufig so ist, die Reaktion der Angehörigen. Und das habe ich dann auch gemacht und ich muss sagen, wie durch ein Wunder bin ich damit dann von Mal zu Mal besser zurechtgekommen. Was konkret habe ich gemacht? Ich habe mich sehr stark selbst reflektiert. Das heißt, wenn Anschuldigungen von der anderen Seite kamen, dann habe ich mich natürlich selbst gefragt, ist das so tatsächlich?
Ja.
Bist du wirklich schuld in der Situation? Hast du dich falsch verhalten? Und bin häufig, sagen wir mal, relativ schnell ist mir bewusst geworden, dass ich nicht an der Situation schuld war, dass es einfach andere Gründe gab, warum das Ganze eskaliert ist. Und so bin ich im Prinzip von Mal zu Mal selbstbewusster geworden. Ich habe mich Konflikten auch wirklich gestellt. Das heißt, ich habe für mich klar gemacht, was ich möchte, nämlich einfach einen respektvollen Umgang. Und das habe ich dann auch gesagt. Und das ist natürlich anfänglich auch hier wieder eine Herausforderung gewesen. Ich war oftmals sehr aufgeregt, wenn es dann tatsächlich in der Situation darum ging, seine Stellung zu beziehen. Und ich denke, da wächst man dann aber auch rein. Jeder hat einen anderen Zeitpunkt, ab wann man sich sozusagen stark genug fühlt, sich diesem Thema auch zu stellen. Ja, wichtig ist nur, dass man das Ganze nicht runterspielt und dass man so schnell wie möglich versucht, auch das Gespräch zu suchen.
Ich habe jetzt mal eine kurze Zwischenfrage. Sie hatten vorhin gesagt, Sie sind gegangen. Von wo?
Ich bin, es geht ja um das Thema Mobbing am Arbeitsplatz.
Ja.
Ja? Und es ist einfach so, dass ich dann eher mir einen anderen Arbeitgeber gesucht habe.
Okay.
Weil es einfach psychisch, der Stress ist häufig sehr groß und wir können ja jetzt einfach mal thematisieren, was Mobbing eigentlich ist, sonst wird es vielleicht etwas schwierig, da ist noch nicht Thema? Okay. Ist auch kein Ding. Also letztlich ist es schon eine sehr starke psychische Belastung für jemanden, der gemobbt wird, wenn man versucht, sagen wir mal, in der Situation seine Frau oder seinen Mann zu stehen. Definitiv. Weil Mobbing häufig nicht greifbar ist.
Ja, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Also ich habe so, ich weiß selber auch gar nicht, aber das klären wir nach dem nächsten Lied, glaube ich, erstmal. Also ich selber weiß auch gar, also ich habe mich zwar hier reingelesen, wir hatten auch Vorgespräche und aber irgendwo selber kann ich es noch nicht wirklich greifen. Das klären wir aber später, würde ich sagen. Weil manchmal, also ich habe zweimal das Gefühl gehabt, oder ich weiß es, glaube ich, im Inneren, dass ich zweimal in meinem Leben, auch in meinem Arbeitsleben, also speziell in meinem Arbeitsleben, gemobbt wurde, aber ich kann es auch gar nicht definieren und ich glaube, das ist das, was Sie auch jetzt gerade gesagt hatten und ich würde jetzt einfach, weil wir jetzt gerade bei der Psyche sind, vielleicht nochmal ganz kurz nachhaken. Psychisch, gibt es da jetzt, also wenn man gemobbt wird, gibt es da dann so Nachfolge psychische Erkrankungen, irgendwie so Depressionen oder so? Ich weiß es nicht.
Das kann natürlich die Folge sein. Also die Folge von Mobbing können ganz, ganz breit gefächert sein. Häufig geht das mit Schlaflosigkeit einher, es geht mit Herzrasen, wenn ich schon dran denke, auf Arbeit gehen zu müssen oder aber wenn ich vielleicht schwierige Gespräche habe, denen ich mich stellen muss. Es kann mit Kopfschmerzen zu tun haben, also dass ich Kopfschmerzen bekomme. Und Sie müssen sich bloß mal vorstellen, wenn man nachts nicht schlafen kann, wenn einen das Thema nach wie vor auch im Bett rumtreibt und dann ist man morgens wenig ausgeruht. Häufig haben die Klienten auch Magenbeschwerden und das ist nicht zu unterschätzen. Und jemand kann natürlich da auch depressiv von werden, also bis hin zu Suizid. Also das ist alles möglich. Und deshalb ist es wirklich nicht zu unterschätzen, weil das Problem liegt darin, dass Betroffene, und deshalb habe ich mich auch entschieden, diese Beratungsstelle einzurichten, dass Betroffene häufig keine Anlaufstelle haben. Die wissen nicht, an wen sie sich wenden können. Sie werden häufig nicht gehört. Das ist so grundsätzlich das Problem.
Glaube ich, ja.
Es wird runtergespielt.
Ja.
Und am Ende glauben sie selbst, das ist alles nur noch halb so wild. Und das Schlimmste daran ist, wenn sie glauben, an der Situation selbst schuld zu sein. Das ist das Schlimmste überhaupt für denjenigen.
Ja.
Und eben auch als Folge für das Unternehmen. Das ist alles dramatisch. Ja. Und deshalb muss man als Führungskraft und Unternehmer möglichst schnell reagieren und eben auch sensibilisiert sein für dieses Thema.
Da gehen wir später nochmal auf die Seite. Ist aber sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Die Symptome kenne ich alle auch selber. Die habe ich auch, schlaflose Nächte und so weiter. Und Depressionen sowieso. Aber ja, eine Frage vom nächsten Lied hätte ich jetzt noch. Kampf, ne? Also sich dagegen zu wehren ist, glaube ich, auch Kampf, oder?
Sich dagegen zu wehren ist Kampf. Wie meinen Sie das?
Naja, Sie sagten ja, dass Sie gegangen sind und irgendwann haben Sie sich der Sache gestellt und dann haben Sie gekämpft.
Naja, im Prinzip muss man sich erstmal selbst mit sich selbst auseinandersetzen.
Ja.
Ja? Und das kann schon für den einen oder anderen ein innerlicher Kampf sein, weil ich denke, das kennt auch jeder von sich, dass man von Selbstzweifeln getragen ist und gerade wenn es um Mobbing geht, sinkt das Selbstwertgefühl enorm und je länger man sich mit diesem Thema rumschleppt, desto schlimmer wird es mit dem eigenen Selbstwertgefühl. Und es ist, ich sage bewusst auch immer eine Herausforderung, wenn ich mich zu Hause hinsetze und sage, ich stelle mich jetzt diesem Thema, ich weiß, morgen gehe ich zu meinem Chef oder zu meinem Kollegen, den das eben betrifft, spreche das Thema an. Ich denke, da kann sich jeder reinversetzen, wie es einem da geht. Da muss man wahrscheinlich vorher noch öfter mal auf Toilette. Dann ist es so, dass man vielleicht auch kurz Weinanfälle bekommt. Eine emotionale Achterbahn und dann geht man mit möglichst sehr flachen Atmung in das Gespräch, läuft vielleicht auch noch puterrot an. Und das sind alles solche Kämpfe, die man mit sich selbst auskämpft. Und dennoch muss ich sagen, aus der eigenen Erfahrung, es lohnt sich. Denn die Frage ist doch, wenn ich einen Arbeitgeber wechsle, ob es nicht in einem anderen Unternehmen nicht wieder so ist.
Ja.
Und man muss auch immer schauen, okay, wie ist mein eigenes Verhalten in der Situation? Vielleicht kann ich auch selbst ein bisschen was dafür tun, um, sagen wir mal, nicht gerade so Spielfläche für solche Situationen zu bieten.
Da kommen wir später auch nochmal drauf. Also ich habe da noch so ein, zwei Fragen. Vielen Dank. Also ich habe jetzt gerade erstmal so festgestellt, Mobbing braucht keiner, weil das ist auch Kampf. Und ich habe am Sonntag ein ganz, ganz tolles Lied gehört, ist jetzt neu aufgelegt worden, kommt im Mai raus. Von der Gruppe Silly ist jetzt neu eingespielt worden mit der neuen Sängerin Anna Loos, ne? Und ja, damals Tamara Danz, und das Lied heißt Kampflos, und das hat mich so begeistert, deswegen war ich jetzt zum Thema Kampf. Kampflos von Silly. Ja, jetzt sollten wir vielleicht mal, wir haben ja schon jetzt ein schönes Gespräch geführt und wir sind auch schon, also ich bin schon wesentlich weiter. Die Definition Mobbing. Wir hatten jetzt gerade ja auch gesagt, dass viele das auch gar nicht greifen können, auch gar nicht wissen, wo fängt Mobbing an, ist das Stichelei oder wie auch immer, wie das zu DDR-Zeiten zum Beispiel hielt, da bin ich gestichelt worden und so weiter, habt das nicht so, ne? Gibt es da eine Definition? Ich glaube schon, oder?
Also es ist schwierig und dennoch kann man auf jeden Fall sagen, dass das Verhaltensweisen zwischen Mitarbeitern sein können oder aber zwischen Mitarbeiter und Führungskraft.
Ja.
Ja. Und es ist eben so, dass es fortgesetzte und aufeinander aufbauende Anfeindungen sind.
Ja. Ja.
Schikane, okay. Diskriminieren, was im Einzelnen, können wir uns gleich nochmal angucken,
ja,
was das sein kann. Und wichtig ist immer das Ziel bei Mobbing, dass derjenige aus einer Gruppe oder einer Gemeinschaft ausgeschlossen werden soll. Also jemand mobbt mit dem Ziel, denjenigen aus einer Gruppe oder Gemeinschaft auszuschließen. Ja?
Hätte ich noch eine kurze Zwischenfrage. Mhm. Wann fängt Mobbing an? Schon im Kindesalter? Also wir reden jetzt zwar über das Arbeitsverhältnis, aber Mobbing, gibt es das auch schon in?
Ja, also definitiv. Also ich habe diese Beratungsstelle eröffnet mit dem Ziel, Arbeitnehmer im Arbeitsleben mit diesem Thema zu informieren und aufzuklären. Und ich stelle immer wieder fest, dass eben auch besorgte Eltern mich anrufen, wenn es um ihre Kinder geht, die in Schulen gemobbt werden.
Mhm.
Und so setze ich mich natürlich mit diesem Thema auch mehr und mehr auseinander. Und es ist nach wie vor wichtig. Also wenn man sobald man den Fokus auf dieses Thema gelegt hat, kriegt man erstmal mit, was einen so umgibt. Und es ist schade. Leider Gottes fängt es natürlich auch im Kleinkindalter an. Und diese Verhaltensweisen, die Kinder schon in der Schule erlernen, egal auf welcher Seite,
ja,
das zieht sich natürlich durch wie ein roter Faden dann auch im Arbeitsleben. Und es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum letztlich gemobbt wird, warum man jemand anderen einfach diskriminiert oder in seiner Würde verletzt. Ja, also wenn man vom Arbeitsplatz spricht, dann ist es häufig so, dass derjenige, der mobbt, vielleicht Angst um seinen eigenen Arbeitsplatz hat, den Gemobbten vielleicht als Konkurrent sieht.
Ja.
Das ist gut möglich. Es kann natürlich aber auch im Führungsverhalten begründet sein, dass derjenige vielleicht sich nicht richtig geführt fühlt.
Mhm.
Es kann vor allen Dingen auch Gründe in der Unternehmenskultur sein, das weiß man alles nicht. Es ist sehr facettenreich und letztlich ist es so, wo Menschen aufeinandertreffen, gibt es einfach unterschiedliche Meinungen und Charaktere und das ist auch alles gut so. Die Menschen sollen verschieden sein. Nur, wenn es dann Meinungsverschiedenheiten gibt oder eben auch Konflikte, dann ist es wichtig, okay, wie geht man mit dieser mit einer Konfliktlösung überhaupt um? Das heißt, spricht man in den Unternehmen darüber oder verschweigt man es lieber? Und wenn Konflikte nicht gelöst werden, dann kann das in Mobbing umschlagen und derjenige, ja, der Mobber ist dann wahrscheinlich nur noch damit beschäftigt, was kann ich als nächstes tun, um mein Gegenüber zu schädigen. Und das ist schon nicht zu unterschätzen, weil damit natürlich die Produktivität auch arg leidet.
Gut, also wie gesagt, der Hintergrund meiner Frage war, wann fängt es an, wann hört es auf? Wahrscheinlich gibt es auch Mobbing im Altersheim, aber da werden wir uns nächstes Jahr vielleicht mal drüber unterhalten.
Also man kann auf jeden Fall im Unternehmen vielleicht, man muss als Führungskraft, da hat man einfach die Verantwortung als Führungskraft, sensibilisiert dafür sein. Das heißt, man muss schon ein Gefühl dafür bekommen, wenn ich in einen Raum reinkomme, wie ist die Stimmung hier?
Ja,
das heißt, sind meine Leute eher ein bisschen aufgewühlt, gibt es vielleicht zum Teil auch ein bisschen den einen oder anderen Wutausbruch, gibt es Getuschel, Gerede, irgendwelche Gerüchte, die rumgetragen werden, dafür muss ich ein Gespür und Gehör haben. Also ich vergleiche das im Prinzip immer mit einer Familie. Das Familienüberhaupt, wer ist das?
Also Frauen sagen wahrscheinlich der Mann und die Männer sagen wahrscheinlich die Frau.
Genau, also im Prinzip sind es die Eltern, die geben vor, wie Kinder erzogen, wie ihre eigenen Kinder erzogen werden. Die leben die Werte, die wichtig sind in dem Moment, nach bestem Wissen und Gewissen. Und sie treten natürlich dann auch so auf, wie ihre Kinder letztlich dann auch sind. Also man kann es dann ja auch nicht verleugnen, warum bist du so? Du bist so, weil deine Eltern so sind. Um das letztlich wieder aufs Arbeitsleben zu übertragen, der Chef ist wie der Vater einer Familie. Ja, und er erzieht bewusst oder unbewusst seine Mitarbeiter und das ist ganz entscheidend, das sollte man immer bedenken.
Gut, wir kommen jetzt aber erst doch nochmal zur Definition.
Also es ist so, wie wir das gerade besprochen haben, ne? Und da gibt es verschiedene Beispiele, also es ist so, dass ein Professor Lehmann,
ja.
Mal Mobbinghandlungen definiert hat, um es einfach mal ein bisschen greifbarer zu machen, was das eigentlich ist. Und darunter können zum Beispiel solche Dinge fallen, wie dass jemand sinnlose Tätigkeiten übertragen bekommt.
Ah, okay.
Die jemand vielleicht unterfordert ist mit der Aufgabe. Ganz wichtig hierbei ist immer, dass man solche Aktionen bewusst macht.
Das heißt jetzt?
Das heißt bewusst, um denjenigen zu ärgern, um es mal mit anderen Worten zu sagen.
Also wenn ich jetzt, um für mich das ein bisschen verständlicher zu machen, heißt das, wenn ich jetzt qualifiziert bin, ich kann jetzt hier mit dem Mischpult umgehen und so weiter und mein Chef sagt, machen Sie mal die Papierkörbe leer.
Ja, das ist immer immer im Wissen darum, ob ich denjenigen unzufrieden stimmen will, was ich damit erreichen will. Ich meine, jeder kann auch mal einen Kaffee kochen gehen,
ja,
oder
klar.
Es gehören auch andere Tätigkeiten dazu. Die Frage ist, warum übertrage ich bestimmte Aufgaben? Verfolge ich das Ziel, denjenigen unzufrieden zu stimmen, um es mal förmlich auszudrücken, oder gehört es einfach zu seinen Aufgaben mit dazu? Also das sind ja nicht nur einzelne Tätigkeiten, das ist ja oftmals eine Masse und eine Folge an Verhaltensweisen, die den Gemobbten einfach dann auch unzufrieden stimmen. Also sinnlose Tätigkeiten oder in den letzten Raum gesetzt.
Ah, okay.
Ja, wo derjenige sehr abgeschottet ist, dann vielleicht auch. Vielleicht auch ohne Telefon, ohne Computer, das muss man sich mal vorstellen in unserer heutigen Zeit, und dann vielleicht mit irgendwelchen Schreibarbeiten beschäftigt ist, die wirklich sehr niedrig sind vom Niveau, dass man dann in Kombination damit mit dem Mitarbeiter nicht drüber spricht, warum man ihn dorthin gesetzt hat, und diese Unwissenheit und diese Unsicherheit, die derjenige da mit sich rumträgt, das ist eigentlich das Schlimmste. Das heißt, die Betroffenen kommen ja häufig zu mir und wissen gar nicht, dass sie Gemobbte sind, sondern sie fühlen sich einfach nur schlecht. Und so fängt das Ganze an. Sie fühlen sich schlecht, sie gehen nur noch ungern zur Arbeit und haben schlaflose Nächte, haben Kopfschmerzen, Magenschmerzen und können das gar nicht so richtig einsortieren. Und da ist es einfach wichtig zu wissen, okay, es gibt da jemanden, der sich mit diesem Thema schon häufiger beschäftigt hat, und ich kann mich da einfach mal hinwenden und mal fragen, okay, könnte das jetzt so ein Fall sein und wie gehe ich mit der Situation eigentlich um?
Also klar, habe ich jetzt verstanden. Also mit dem Kaffeekochen hatten Sie ja gesagt, also da könnte man jetzt auch mal fragen, klar gehört das dazu, wenn man so ein Team ist, dass jeder mal Kaffee kocht, ne? Und dass auch jeder einen Kaffee abbekommt. Und da könnte man ja fragen, warum soll ich jetzt mal Kaffee kochen? Schmeckt ihm ein Kaffee besonders gut oder warum kocht kein anderer Kaffee?
Da sind sie schlagkräftig, und sie müssen sich aber vorstellen, solche Situationen währen länger. Das heißt, anfänglich ist man sich unsicher.
Ja.
Mensch, irgendwie sind die jetzt alle komisch. Was ist denn das hier? Und so geht das Tag um Tag einher.
Ja.
Und irgendwann komme ich mit der Situation überhaupt nicht mehr zurecht. Also das heißt, das sind nur Kleinigkeiten und das macht die Sache so schwierig. Stellen Sie sich mal vor, ich habe das Gefühl, andere Mitarbeiter reden über mich. Es gibt ein Getuschel, also gerade als Frau spürt man das ja oder glaubt man das zu spüren, dass andere über einen reden. Und soll ich damit zu meinem Chef laufen und ihm sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, die reden gerade über mich, wie hörten sich das an? Das ist das Problem. Ja, und das ist nur ein Teil dieser Verhaltensweisen, die an den Tag gelegt werden können. Ja.
Also ich kenne auch einen Mann, der in auch im Großraumbüro gearbeitet hat, den ich auch länger begleitet habe. Der ist auch, glaube ich, gemobbt worden, der ist beobachtet worden. Also irgendwann war er, glaube ich, mal so weit, wo er sich einfach nur noch beobachtet gefühlt hat, und man hat über ihn gesprochen und dies und jenes, ja, und er konnte sich auch nicht verbal äußern, ja.
Das ist das, genau.
Das ist das Schlimme. Und der hat sich dann so ein Erdmännchen gekauft, so 50 Zentimeter hoch, und immer wenn er dachte, oh, da drüben ist jetzt, der beobachtet mich jetzt, hat er das Erdmännchen so gedreht. Das war, glaube ich, schon Verzweiflung.
Ja, also man entwickelt manchmal einen seltsamen Humor und jeder geht damit anders um. Ganz wichtig hier in diesem Punkt ist einfach auch noch zu erwähnen, dass solche Mobbing-Handlungen meistens ja über eine längere Zeit andauern. Also man sagt so Pi mal Daumen, so meistens so ein halbes Jahr. Ja, immer wieder aufbauend und fortwährend. Das hatte ich zu Beginn gesagt.
Ja.
Und da spricht man so circa von einem halben Jahr, um mal so eine Richtung zu haben. Aber da machen wir uns mal nichts vor. Die Betroffenen kommen meistens nach 3 Jahren erst zu mir. Wenn nicht noch länger. Weil sie sich eben so unsicher sind in der Situation und nicht wissen, okay, bilde ich mir das jetzt ein oder ist das tatsächlich so?
Ja, ich kann das. Also ich kann das jetzt nach, wenn Sie mir das erklären oder jetzt erzählen, kann ich das komplett nachvollziehen. Ich habe mal gehört, und ich merke das jetzt auch so, diese Unsicherheit, also ich war ja damals auch unsicher, ist es jetzt Mobbing, ist es kein Mobbing, und hin und her. Und dann habe ich irgendwann mal später ganz woanders erfahren, man sollte da ein Mobbing-Tagebuch führen. Und jetzt ist da meine Frage, also wenn man das Gefühl hat, sollte man da schon mal einfach so ein Buch anlegen und einfach mal so reinschreiben, was so ist, wäre das hilfreich? Also könnte ich das so nachvollziehen?
Ja, also Details findet man da auf meiner Internetseite, und zwar www.mobbing-magdeburg.de, Und da findet man auf jeden Fall eine Vorlage dazu. Das ist auf jeden Fall hilfreich, denn wenn sich Betroffene an mich wenden, stelle ich natürlich die erste Frage, was ist denn eigentlich passiert?
Okay.
Und häufig sind ganz viele verschiedene Dinge passiert. Und ich nehme es natürlich auch dankend an, wenn man mir einfach mal ein bisschen was runterschreibt, damit ich mal ein bisschen in der Situation bin. Es ist natürlich auch hilfreich, dieses Mobbing-Tagebuch zu benutzen, um einfach selbst für sich mal eine Orientierung zu haben. Denn sowas versucht man auch häufig zu verdrängen. Also so aus eigener Erfahrung weiß ich einfach, das schiebt man auch gerne wieder beiseite. Und gerade in Konfliktsituationen oder aber auch Gesprächen, wo ich das einfach auch anbringen will, weiß man dann plötzlich nicht mehr, okay, wie war es denn eigentlich im Detail? Also es ist schon sehr hilfreich, so ein Mobbing-Tagebuch zu schreiben. Aber wenn man darüber mehr wissen will, kann man sich auch gerne erstmal an mich wenden.
Es ist aber, glaube ich, auch so eine Rechtsgeschichte, wenn man später irgendwie mit dem prozessieren will. Irgendwie
ja. Also ja, es ist auf jeden Fall Beweisgrundlage. Ja. Man hat eigentlich ausschließlich das Mobbing-Tagebuch und das macht die Sache natürlich auch so schwierig. Und dennoch, es ist eher seltener, dass man vor Gericht geht. Und gerade die Betroffenen möchten eigentlich nicht das so auf diese Art und Weise durchsetzen. Sie möchten eigentlich bloß ihre Ruhe haben. Und zumindest dann, auch wenn sie schon wirklich lange diesen Prozess durchlaufen sind. Ich meine, jeder möchte eigentlich bloß als mündiger Bürger behandelt werden,
klar,
respektvoll eine gewisse Anerkennung erfahren. Und das hat auch dazu hat auch jeder das Recht. Und das ist wichtig und wir müssen darüber sprechen, auch wenn es ungemütlich ist. Es muss darüber gesprochen werden, aus verschiedenen Gründen, die wir ja auch schon zum Teil benannt haben.
Mhm. Machen wir noch Definitionen?
Also ich kann auf jeden Fall mal noch ein paar mehr Beispiele mit anführen, wenn Sie das interessiert.
Mhm.
Also wie gesagt, es ist halt so, dass es eine Abfolge von verschiedenen Handlungen sind, die dazu führen, dass sich jemand unwohl fühlt. Und wenn ich das ganz bewusst mache, um denjenigen einfach zu ärgern, dann hat es schon sehr arg was mit Mobbing zu tun. Also zum Beispiel, wenn jemand unsachliche oder überzogene und gnadenlose Kritik an jemanden äußert.
Ja.
So nach dem Prinzip, du kannst nichts, du bist nichts wert. Also so wird das auch tatsächlich dann auch gesagt, ob man vielleicht zu dumm sei, bestimmte Sachen einfach auch zu erledigen. Grundsätzlich, wenn Dinge generalisiert werden, das heißt, wenn einfach gesagt wird, sie machen alles falsch.
Das ist ja doof, oder?
Ja, also was ist schon alles?
Genau.
Ich meine, man hat ja auch diesen Job bekommen und das muss ja auch einen Grund gehabt haben. Ansonsten kann es natürlich auch damit was zu tun haben, wenn jemand einem anderen den Mund verbietet.
Mhm.
Das muss man einfach mal wirken lassen.
Tue ich gerade.
Ja, genau. Es ist ganz verschieden, was sich so jeder einfallen lässt, um einen anderen zu ärgern. Fakt ist, da kann der Mobber schon richtig kreativ werden.
Okay.
Und das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, dass wenn beide, also wenn man zur Arbeit geht, dass man sich erstmal einen Kaffee holt, sich dann hinsetzt und sich überlegt, okay, wie kann ich denjenigen heute wieder schön ärgern? Und der Betroffene sozusagen sich überlegt, wie kann ich dem Mobber heute aus dem Weg gehen? Das hat alles nichts mehr mit Arbeit zu tun und das ist der Punkt, dass sich eben auch Unternehmen überlegen sollten, was da eigentlich passiert. Denn nur weil ich nicht hinschaue, heißt das nicht, dass es das nicht gibt.
Ärgern und Mobben, ist das das Gleiche? Ich glaube, Sie meinen das jetzt
ich sage es einfach auch mal mit anderen Worten, damit man das greifen kann. Mobben heißt ja nichts anderes als jemanden schikanieren.
Wo kommt das Wort?
Diskriminieren, ja, du Mob.
Du Mob, also kommt schon von der Mob, der so auf der Straße rumläuft und rumpöbelt und so. Daher kommt es doch eigentlich, oder? Stell ich mir so vor, ich weiß es nicht. Also frage ich mich schon schon länger, aber da könnte es herkommen, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall abgeleitet und heißt, dass jemand einen anderen schikaniert und ärgert und immer mit dem Ziel, jemanden einfach auszuschließen aus einer Gruppe. Und wie gesagt, das fängt schon im Kleinkindalter oder kann im Kleinkindalter anfangen. Und je nachdem, wie groß diejenigen sind und erwachsen, so umfangreich und detailliert können dann auch die Ideen sein und die Handlungen, die man da vornimmt.
Okay, ich muss das einfach mal sacken lassen.
Es ist auch, wenn Sie sich vorstellen, willkürlich erzeugter Zeitdruck. Also wenn man jemand anderen einfach sehr viel Zeitdruck aussetzt und sagt, innerhalb kürzester Zeit hast du das hier zu erledigen, obwohl man weiß, derjenige schafft das nicht. Mhm. Oder wenn jemand, wenn wir einfach mal Führungskraft und Mitarbeiter nehmen, wenn die Führungskraft sehr unspezifische Angaben macht, wie man etwas haben möchte, es nicht genau sagt und der Mitarbeiter dann natürlich auch vielleicht auch aufgrund von bestimmten Situationen, die im Vorfeld gelaufen sind, keine, sagen wir mal, Angst hat, nachzufragen, was eigentlich genau damit gemeint ist und dann es einfach nach bestem Wissen und Gewissen macht und dann natürlich den großen Anschuss kassiert, dass das nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Trotz besseren Wissens, dass vielleicht der Vorgesetzte es selbst nicht besser wusste.
Das kann natürlich auch sein. Ne? Ich sage mal so Zwischenebenen, ich kenne das ja selber früher noch so, mich rief da mein Chef aus Düsseldorf immer an, Freitag Nachmittag kurz vor sechs, obwohl ich freiberuflich war. Und dann habe ich mich beim Kollegen mal ausgekotzt und sagte, du musst du verstehen, ne? Der kann nicht gehen, weil sein Direktor noch da ist, ja, und dann muss er irgendwas machen und der einzige Zeitnachweis, den er haben kann, dass er auch noch auf Arbeit war, weil der sieht den ja eh nicht, aber der sieht den, Chef ist noch nicht weg und so, ist halt eine Telefonliste und deswegen ruft er dich Freitag immer.
Nun stellen Sie sich mal vor, was das für das Unternehmen bedeutet, wenn man einfach dem Chef was vorspiegelt und so tut, als ob man arbeitet. Die Produktivität, die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens leidet darunter enorm. Und also ich sage halt immer, nicht nur Betroffene erkranken enorm, sondern Unternehmen erkranken mit und das ist nicht zu unterschätzen.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und schon interessant ist. Also das ist sehr lehrreich für mich und ich glaube auch für die Hörerinnen und Hörer ist das, glaube ich, auch sehr, sehr interessant. Ja, haben Sie noch ein Beispiel? 2 Minuten?
Ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, gerade wenn jetzt vielleicht der ein oder andere, der in einer Führungsposition ist, sich vielleicht mal doch genauer hinschaut und vielleicht ein bisschen sensibler auf bestimmte Situationen reagiert. Das ist einfach sehr hilfreich, denn wenn ein Mitarbeiter am Arbeitsplatz sitzt und nicht arbeitet, das kriegt man ja nicht unbedingt gleich mit.
Nee.
Das hat enorme Kosten zur Folge. Und wenn jemand vielleicht in der Qualitätssicherung ist,
ja,
enorme Folgekosten, wenn irgendwie Fehler eintreten. Ja?
Ja.
Und das ist nicht zu unterschätzen. Und deshalb ist es ganz wichtig, gerade Mitarbeiter, die zur Arbeit kommen und nicht arbeiten, da liegt eigentlich das größte Problem. Weil natürlich ist auch die Folge, dass Mitarbeiter, die gemobbt werden, sehr schnell in den Krankenstand gehen. Also es ist verschieden. Ich erlebe natürlich auch Betroffene, die durchhalten, die sagen, nee, ich schaffe das und ich boxe mich da durch. Und dennoch sind sie so hin und her gerissen und ihr Selbstwertgefühl ist so arg niedrig, dass man eigentlich bloß anraten kann, kümmere dich jetzt um dich, damit du dabei nicht kaputt gehst. Es ist eben ganz wichtig, gerade in dem Gespräch, dass man herausfindet, okay, gibt es im Unternehmen Ansatzpunkte, wo man vielleicht versuchen kann, das Gespräch zu suchen, um das Thema einfach auch zu klären.
Ja, aber die lange durchhalten, die brechen, glaube ich, auch irgendwann.
Na sicher.
Ja, das hat mir mein Psychologe mal erklärt. Sie hatten ja vorhin auch das Thema Suizid angesprochen. Das ist sicherlich das größte Ende. Und ich hatte in der Familie mal einen Fall und da sagte mein Psychologe, Herr Rettig, Sie sind nicht das Weichei. Ja, Sie haben einfach eins gemacht, Sie haben mal die Brille abgesetzt und haben mal nach rechts und links geschaut, was es doch noch gibt. Ja, und die anderen, die sie als Weichei bezeichnet haben, ja, die sind hart wie Stahl und die sind dann aber irgendwo auch mal gebrochen.
Man muss im Prinzip so schnell wie möglich oder man sollte so schnell wie möglich das Gespräch suchen. Also ich rate erstmal, wenn man sich unsicher ist, vielleicht das Gespräch mit mir zu suchen, um dann später das Gespräch mit jemandem im Unternehmen zu suchen. Also sei es, wenn ich der Betroffene bin, mit den Mobber zu sprechen, wenn ich das Gefühl habe, ja, das ist ein guter Weg jetzt, der hört mir zu. Oftmals ist es schon viel zu spät. Ja, nur dennoch, dieser Weg ist möglich. Und wenn der Mobber sozusagen nicht zuhört, dann kann man natürlich die Sache auch zur Chefsache machen. Ja, also es gibt verschiedene Wege.
Ja, ihr Lieben, das war wieder euer Thomas Reddick. Noch einen wunderschönen sonnigen Abend für euch und bis in einem Monat. Ciao, ciao!